ARD Sounds.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Ich glaube, das, was mein Schicksal für andere zeigen kann, ist, wie sehr Körper und Seele bzw. die Psyche miteinander verbunden sind und dass man das einfach nicht trennen kann. Und dass das quasi auch bei mir der Fall ist. Also, dass es sich so sehr bedingt, wie geht es mir, das zeigt sich dann wieder in Laufen in meinem Körper. Und wie geht es quasi meinem Körper, das zeigt sich dann auch wieder in meiner Laune, in meiner Stimmung.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Annika hat von heute auf morgen das Laufen verlernt. Nach einer Covid-Infektion landet sie im Rollstuhl. Annika glaubt aber, dass es nicht die Infektion alleine ist, die ihre Gangstörungen verursacht hat. Mit mir spricht sie über zu hohe Ansprüche an sich selbst und die psychischen und körperlichen Folgen. Annikas Geschichte könnt ihr, wie alle weiteren Folgen unseres Podcasts Schicksal, bei ARD Sounds finden.
Also, bevor es zu dem Tag kam, als ich quasi die Infektion hatte, das weiß ich noch ganz genau, der 3.3. 2022. Also jetzt wirklich ein Tag nach den 4 Jahren, nach der Grenze, nehmen wir heute den Podcast auf. Ich war super sportlich. Also man hat von außen nicht gesehen, was ich eigentlich schon für ein Päckchen mit mir rumtrage. Ich habe Grundschullehramt studiert. Ich war gerade am Ende meines Studiums, habe in einer Grundschule gearbeitet, in einer OGS gearbeitet. Habe meine Abschlussarbeit gerade verfasst, bin jeden Morgen zum Sport gegangen und habe mich aber selbst in all dem sehr, sehr unter Druck gesetzt. Also ich hatte einen sehr, sehr hohen Leistungsanspruch an mich und wollte alles 100% richtig machen und habe mir einfach über sehr, sehr viele Monate und Jahre keine Pause gegönnt, sodass mein Körper einfach schon aus dem letzten Loch gepfiffen hat. Ich das aber nicht so wirklich zeigen wollte oder konnte, denn im Studium oder im Studium Lehramt wurde einem immer wieder gesagt, hey, du darfst auf keinen Fall psychische Diagnosen haben, du darfst das irgendwie nicht zeigen, sonst wirst du nicht verbeamtet, mach ja keine Therapie. Und so habe ich meine ganzen Zeichen nicht wahrgenommen und über meinen Körper quasi oder meinen Körper übergangen. Ich habe mich tatsächlich mit einer Covid-Infektion infiziert und ich war von jetzt auf gleich komplett schwach. Ich konnte nicht mehr richtig sprechen. Mir fiel das Atmen schwer. Ich hatte totale Gliederschmerzen. Ich konnte meine Augen nicht mehr aufhalten. Und irgendwie wollten meine Beine nicht mehr. Also ich musste gestützt werden. Meine Beine waren so zitterig und wackelig. Und das hat sich irgendwie nicht mehr regeneriert und wurde tatsächlich mit der Zeit eher schlimmer, sodass es sich zu einer Gangstörung entwickelt hat. Mir ging es körperlich richtig, richtig schlecht. Dazu, wenn wir bei den Bewältigungen bleiben, habe ich ja versucht, irgendwie meinen Leistungsgedanken weiter auszuüben, weil das ja immer das war, was mir Halt und Sicherheit gegeben hat. Deswegen bin ich blöderweise in den Strudel geraten, auch meinen Körper nicht richtig zu versorgen. Das heißt, ich konnte nicht richtig essen. Dadurch wurde ich noch schwächer und ich bin regelmäßig umgekippt. Teilweise war das so am Anfang, als ich zu Hause noch war und zu Hause quasi gepflegt worden bin, aber meine Eltern beispielsweise nicht bei mir übernachtet haben, dass meine Mama morgens in die Wohnung kam und ich irgendwo bewusstlos lag. Ja, wie soll ich sagen? Irgendwann war ich auch so unterernährt, dass mein Körper einfach Funktionen abgestellt hat, dass ich mit dem Notarzt auf die Intensivstation gebracht werden musste und aufgepäppelt werden musste. Es war schon sehr kritisch.
Annika geht erstmal davon aus, dass die Infektion 1 bis 2 Wochen dauert und dass sich ihre Gesundheit dann wieder stabilisiert. Aber auch nach vielen Wochen wird es einfach nicht besser.
Und zwar war es so, ich glaube, das war 2 Monate, nachdem ich die Infektion hatte, ist meine Oma verstorben. Und es ging dann darum, wie komme ich zur Beerdigung? Ich wollte unbedingt bei der Beerdigung dabei sein. Und da war das erste Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, okay, was passiert hier eigentlich? Was ist gerade los? Ich muss mir gerade wirklich Gedanken darüber machen, wie komme ich dahin? Brauche ich einen Rollstuhl? Brauche ich einen Rollator? Wie läuft das? Das haben wir vorher komplett ausgeblendet, weil ich halt so schwach war und wir halt dieses Laufen irgendwie als eigenständiges Symptom gar nicht so betrachtet haben, sondern einfach als Erschöpfung. Genau, und da war so der erste Moment, weil ich letztendlich, wir haben uns einen Rollstuhl von einer Nachbarin geliehen. Und als ich mit diesem Rollstuhl da zu der Beerdigung geschoben worden bin, da war der erste Moment, wo ich dann drüber nachgedacht habe, okay, was ist, wenn das eigentlich nicht besser wird? Also ist das jetzt dann meine neue Realität? Also ich war vollkommen verängstigt, weil, also es hat Angst ausgelöst, aber, und das ist das Spannende, nicht in Bezug, ich sitze dann im Rollstuhl, sondern für mich war das, was in mir passiert ist. Also ich muss meine Bewältigung dann loslassen. Ich kann nicht mehr übermäßig Sport machen. Ich kann nicht mehr dem Studium nachgehen und sonst was. Das war das, was mir Angst bereitet hat und nicht, ich kann nicht mehr laufen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die so viele nicht verstehen, dass das Laufen für mich, also das ist super einschränkend und das ja, ist eine Erfahrung, die wünsche ich keinem und es schränkt mich im Alltag ein. Aber das, was wirklich weh tut, war dieses innere Gefühl, was mir die Sicherheit ja gegeben hat, dass ich gut genug bin, wie ich bin, dass ich das abgeben muss. Das war das, was mir Angst bereitet hat. Und das, finde ich, ist so paradox, weil von außen betrachtet würde jeder sagen, oh mein Gott, ihre Beine funktionieren nicht, sie kann nicht laufen, wie schrecklich. Und das war bei mir immer nebensächlich. Sondern das, was für mich das Schlimmste war, war, ich kann keine Leistung mehr erbringen. Also es ging wirklich gar nichts mehr vor 4 Jahren. Ich war schwer depressiv. Ich kam anfangs mit der Situation, dass ich nichts mehr konnte, überhaupt nicht klar. Man muss sich vorstellen, es war nicht nur, ich lieg da und kann nicht mehr laufen, sondern mein ganzes Leben, meine ganze Selbstständigkeit ist zusammengebrochen. Also dieses, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden, konnte ich nicht mehr erfüllen, weil ich habe meinen Job dadurch verloren, dass ich so lange krank war. Ich musste das Studium abbrechen. Ich konnte nicht mehr den Sport machen, den ich gemacht habe. Und war generell gesundheitlich auch zu gar nichts in der Lage. Das heißt, alle Bewältigungsstrategien, die ich hatte, sind von heute auf morgen weggebrochen. Und ich war in so einem tiefen Loch, ich wollte nicht mehr sein. Und da führte irgendwann kein Weg mehr dran vorbei, als nochmal therapeutische Hilfe in Angriff zu nehmen. Und das war auch das Beste, was ich machen konnte, mir Unterstützung zu holen. Und ja, das aufzuarbeiten, weil ohne diese Therapiemaßnahmen hätte ich niemals auch die Perspektive, von der ich jetzt spreche, und erkannt, woher eigentlich die Gedanken und die Strategien, die ich mir da antrainiert habe über die Jahre, woher die eigentlich kommen und was der Kern eigentlich der Sache ist.
Heute, sagt Annika, verantwortlich für ihren Gesundheitszustand war nicht allein die Covid-Infektion, sondern es war ein Zusammentreffen mehrerer ungünstiger Umstände.
Und zwar zum einen ein Burnout, der gleichzeitig mit stattgefunden hat. Das heißt, mein Körper war super, super erschöpft und hat die Infektion einfach nicht so gut weggesteckt wie vielleicht ein anderer Mensch, der nicht so vorbelastet war. Und das hat dazu geführt, dass ich mich eigentlich oder dass mein Körper eigentlich nach Pause geschrien hat und sich erholen wollte. Aber der Fokus auf die Covid-Infektion damals so stark war, dass wir das komplett übersehen haben und wir medizinisch eigentlich geschaut haben, okay, wie kriegen wir das hin, mich jetzt wieder zum Laufen zu bringen? Und in der Therapie, in der Physiotherapie, in der Ergotherapie geschaut haben, okay, wir brauchen mehr Übungen, ich muss das mehr trainieren und meinen Körper dadurch immer weiter überfordert und erschöpft haben, sodass es am Ende quasi dann einen Riesenzusammenbruch gab und meine Beine gar nichts mehr konnten. Ich glaube, es war tatsächlich gar nicht so der äußere Umstand, sondern mein eigener Druck, den ich mir gemacht habe. Das begleitet mich auch tatsächlich schon mein ganzes Leben. Also während meiner Schulzeit, während meiner Grundschulzeit bereits, habe ich das irgendwie so entwickelt, dass ich ja immer das Gefühl hatte, ich muss etwas leisten, um anerkannt und geliebt zu sein. Und ja, so hat sich das durchgezogen in all meine Lebensbereiche. Und letztendlich waren es gar keine äußeren Umstände, sondern ich wollte mich und meine Überzeugung quasi befriedigen und habe so eine Abhängigkeit davon entwickelt. Ich kann nur geliebt werden und bin nur richtig und genug, wenn ich all die Dinge, die von mir vermeintlich erwartet werden, auch, wenn ich die auch schaffe. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich hatte wirklich Eltern, die mich geliebt haben. Ich hatte ein super Umfeld. Ich hatte tolle Erzieherinnen und Erzieher im Kindergarten, die mich begleitet haben. Und meine Eltern haben aber immer Vollzeit gearbeitet. Und ich war in der Kindertagesstätte. Ich war danach in der Grundschule auch im Hort. Und beide haben im Krankenhaus gearbeitet, im Schichtdienst, im Bereitschaftsdienst. Und mein kindliches Gehirn oder das kindliche Denken hat ja immer gedacht, okay, wenn das Telefon klingelt und die Mama jetzt zur Arbeit muss, dann scheine ich ja nicht so wichtig zu sein, obwohl das ja nie die Intention war. Und so habe ich letztendlich über die Jahre hinweg für diesen Gedanken, den ich als Kind hatte, Annahmen und Bestätigung gesucht. Und so hat sich quasi dieses Denken immer weiter ausgeprägt. Also ich habe mir das Denken quasi selber erschaffen. Dieses Gefühl auch selber erschaffen am Ende.
Während der Psychotherapie versteht Annika nicht nur, woher ihr innerer Leistungsdruck kommt, sondern auch, wie stark Körper und Psyche miteinander zusammenhängen. Es ist für sie eine Erleichterung zu verstehen, dass sie so aktiv Einfluss auf ihre Gesundheit nehmen kann.
Das war für mich immer so ein Anker oder ist auch heute noch der Anker, weil ich laufe noch nicht frei, ich kann noch nicht stehen, ich kann noch keinen einzigen Schritt ohne Rollator oder ohne, dass ich mich irgendwo festhalte, machen. Aber tief in mir ist dieses Vertrauen, okay, wenn ich auf mich achte und wenn ich die Themen und diese Bewältigung, die ich aufgebaut habe, wenn ich die löse, dann wird mein Körper irgendwie folgen. Ich würde sagen, dass ich das erst vor ein paar Monaten richtig umsetzen konnte. Und die Therapie läuft seit gut 4 Jahren. Also es hat gedauert. Das war nicht von heute auf morgen. Wir haben viele Rückschritte gemacht, auch in dem Prozess. Aber ich glaube, das hat auch immer was mit der inneren Haltung zu tun. Ich hatte einen Moment in der Therapie, wo ich so gestockt bin, wo es mir nochmal so viel schlechter ging. Und ich wusste, entweder kriege ich jetzt die Kurve und versuche jetzt wirklich was zu ändern und erzähle mir selbst nicht eine Geschichte, ich möchte irgendwie gesund werden, aber gebe nicht quasi irgendwie mein Bestes, sondern ich muss es jetzt versuchen und einfach den Schritt in die Angst gehen und diese Bewältigung loslassen, um zu erkennen, ich bin schon gut, so wie ich bin, einfach weil ich bin. Und als ich mich das getraut habe, konnte ich nach und nach immer mehr Erfahrung machen, um mir quasi dann neue Bestätigung für die neue Sichtweise, neue Bestätigung zu finden quasi dafür. Aber es waren halt 3,5 Jahre. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sagen kann, okay, ich kann mit meiner Energie gut haushalten, dass ich überhaupt wieder Tätigkeiten nachgehen kann. Das war wirklich lange Zeit nicht der Fall, dass Duschen oder auf die Toilette gehen eine Tagesaufgabe war. Aber in den letzten 2 bis 3 Wochen habe ich unzählige Bewerbungen geschickt und bin gerade auf der Suche quasi nach einem Job, wo ich wieder einsteigen kann ins Berufsleben. Ich würde am liebsten auch in der Schule starten als Vertretungslehrerin oder pädagogische Fachkraft. Und ich habe nochmal gemerkt, wie diese Situation mich auch für meinen beruflichen Weg geprägt hat. Also ich steuere darauf hin, anders mit Kindern nochmal umzugehen, als es ursprünglich mein Plan war. Ich möchte nicht vor der Klasse stehen als Grundschullehrerin und Mathe, Deutsch und Englisch unterrichten, sondern ich möchte dafür sorgen, dass Kinder resilient durch die Schulzeit gehen, dass sie nicht diesen Leistungsdruck haben. Ich möchte sie in ihrem Selbstwert stärken und dafür sorgen, dass mentale Gesundheit auch schon im Kindesalter gesichert werden kann. Ich habe viele Bewerbungen verschickt und ich merke, gerade im pädagogischen Bereich ist es schwer, mit dem Rollstuhl einen Job zu finden. Denn es betrifft quasi nicht nur den Beruf an sich. Also mir wird oft, das habe ich jetzt öfter schon gehört, dass Menschen mir Kompetenz absprechen durch den Rollstuhl. Also dass da ganz klassisches Schubladendenken mir an den Tag gelegt wird. Und das Problem ist, dass die meisten Schulen nicht barrierefrei sind. Und wenn sie barrierefrei sind, sind sie meistens barrierefrei für Schülerinnen und Schüler, aber nicht fürs Lehrpersonal. Und wenn ich zum Beispiel keine Toilette habe oder es keine Toilette gibt, auf die ich gehen kann, darf ich arbeitsrechtlich nicht anfangen. Und das macht die Situation gerade ganz schön schwer, wirklich auch einen Job zu finden. Ich habe einige Absagen schon kassiert aufgrund meiner körperlichen Situation. Und ich versuche gerade irgendwie einen Weg zu finden, das vielleicht dann auch selbstständig hinzubekommen, dass ich selbstständig Kinder stärke und da irgendwie meinen Weg zu finden.
Seit 4 Jahren kämpft Annika um ihre Gesundheit. Jetzt will sie auch beruflich wieder den Faden aufnehmen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen an Kinder weitergeben. Woher nimmt sie die Motivation und die Energie dafür?
Also es ist tatsächlich auch mein Umfeld, was mir Energie schenkt. Also ich habe eine wahnsinnig tolle Familie. Ich weiß, dass das ein super Privileg ist, dass meine Eltern den Weg mit mir gehen, dass ich eine Schwester habe, die mich begleitet und dass ich auch einen Freund an meiner Seite habe, der den Weg auch mit mir gegangen ist und der, der akzeptiert hat, dass er auf einmal eine andere Freundin hatte, als er kennengelernt hat. Und mein größter Antrieb war wirklich die Zukunft mit meinem Freund in unserer Wohnung und dass wir endlich, ich bin erkrankt, an dem Wochenende, als wir unseren ersten Urlaub zusammen machen wollten. Und wir waren davor noch gar nicht so lange zusammen, also ungefähr ein halbes Jahr. Und dass wir gemeinsam wieder in den Urlaub fahren können und diesen Urlaub nachholen können, das war die ganze Zeit mein Ansporn. Also ich bin ein großer Fan auch davon, Zeit alleine zu verbringen. Also ich brauche Zeit alleine, um wirklich meine Batterien aufladen zu können. Ich liebe es einfach in der Sonne zu sitzen, einfach in der Natur zu sein, da einen Tee zu trinken. Ich meditiere tatsächlich auch sehr gerne. Ich lege mich gern hin, höre einen Podcast, lese ein Buch. Was ich ganz, ganz neu für mich entdeckt habe, ist Baden. Das geht körperlich nämlich aktuell wieder. Da kann ich einfach nichts machen. Also ich kann einfach nur liegen. Es ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich, da mit dem Handy rumzudaddeln, dass das da reinfällt und so. Das heißt, ich bin nur mit mir, ich habe nur Zeit und bin gezwungen, mich auszuruhen. Und das tut mir sehr gut. Und genau, ich nehme aktuell immer noch meine Therapien wahr. Also ich habe tatsächlich auch noch ein paar Sitzungen in der Psychotherapie, habe Ergotherapie und Physiotherapie auch noch jede Woche, um nochmal am Laufen zu arbeiten. Und nebenbei habe ich ja noch meinen Instagram-Account, den ich quasi auch noch pflege. Es war von Anfang an gar nicht mein Plan, so darüber zu sprechen und auch so offen darüber zu sprechen. Eigentlich habe ich den Account gestartet, um mich selber zu schützen, weil ich gemerkt habe, die Blicke der anderen und dass ich dauerhaft erzählen muss, was passiert ist, stresst mich. Und ich habe Instagram als eine Form von Ausweg gesehen. Wenn mich jemand auf der Straße fragt, dann kann ich sagen, okay, ich habe ein Video aufgenommen, da erkläre ich das, das findest du auf Instagram. Schau dir das an, wenn es dich interessiert. Und ich gehe dann quasi, mache meinen Tagesablauf weiter. Und ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, dass ich so viel Feedback bekommen habe, dass sich so viele Menschen gesehen gefühlt haben, dass ich weiter über meine Geschichte gesprochen habe und offener auf einmal auch in meinem Umfeld damit umgegangen bin. Beispielsweise habe ich wirklich auch lange Zeit selber Covid vor die mentale Gesundheit gestellt und mich nicht richtig getraut, darüber zu sprechen, wie viel Anteil eigentlich die Psyche auch bei mir daran hat. Und je mehr ich aber mich getraut habe, darüber zu sprechen, desto mehr Resonanz habe ich auch erhalten und desto mehr Menschen haben angefangen, auch ihre Geschichte zu erzählen. Und ich habe gemerkt, was für einen Impact das auf einmal haben kann auf andere und dass ich andere ermutigen kann, frühzeitig an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten, dass es nicht so weit kommt und dass der Körper nicht schreit und es quasi nicht so sichtbar werden muss, wie es jetzt bei mir der Fall wurde. Und da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, das ist wichtig, darüber zu sprechen und habe einfach nicht aufgehört. Und daraufhin hat sich mein Account so entwickelt. Ich habe das direkt in der Therapie mit aufgenommen und mit meiner Therapeutin tatsächlich begleitet und wir haben direkt geschaut, okay, es ist ein Weg, das zu machen und das kommt bei mir vom Herzen, aber nur unter der Bedingung, dass ich auch auf mich achte, dass ich Pausen mache und dass ich quasi aktiv wirklich den Druck meide. Also wenn ich quasi merke, oh Gott, ich muss heute was posten, dass ich extra nicht poste und quasi schaue, okay, ich muss dem Algorithmus nicht füttern. Die Leute, die das interessiert, die kommen, aber ich habe jetzt nicht das Ziel, wer weiß, was für eine Menschenmasse zu erreichen.
Ein wichtiger Teil von Annikas Botschaft ist, dass sie ihre Erkrankung heute auch als Geschenk betrachtet. Denn dass ihr Körper nicht mehr fähig war zu gehen, habe sichtbar gemacht, dass auf der seelischen Ebene etwas nicht in Ordnung war.
Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Wir haben wirklich als Familie auch viel durchgemacht, oft nicht gewusst, überlebe ich den Tag, wache ich nochmal auf. Aber heute betrachtet war das so ein Geschenk, weil mein Körper und meine körperliche Verfassung eigentlich gezeigt hat, was in mir, in meinem Körper vor sich geht, seelisch, psychisch. Und ich quasi gezwungen war, daran zu arbeiten. Und genau mit dieser Geschichte oder mit diesem, sag ich mal, Geschenk, dass mein Körper das so sichtbar gemacht hat und dass man das, man kann halt einfach nicht vorbeischauen, denn ich laufe am Rollator, ich bin am Rollstuhl und genau damit möchte ich jetzt zum Beispiel auf meinem Instagram-Kanal auch zeigen, wie wichtig mentale Gesundheit ist, weil man es nicht bei jedem sehen kann. Ich glaube, dass was mein Schicksal für andere zeigen kann, ist, wie sehr Körper und Seele bzw. die Psyche miteinander verbunden sind und dass man das einfach nicht trennen kann. Und das ist quasi auch bei mir der Fall ist. Also dass es sich so sehr bedingt, wie geht es mir, das zeigt sich dann wieder im Laufen in meinem Körper. Und wie geht es quasi meinem Körper, das zeigt sich dann auch wieder in meiner Laune, in meiner Stimmung. Und das hat jeder quasi bei sich. Und gleichzeitig rede ich ja sehr viel auch immer davon, dass es wirklich auch ein Geschenk war. Und ich glaube, was man von mir wissen muss, ich leide nicht mehr unter der Situation. Also ich kriege sehr, sehr viel Mitleid für die Geschichte. Aber letztendlich bin ich dankbar, bin ich unglaublich dankbar, dass das passiert ist, weil ich so meinen neuen Weg und mich finden konnte und auch mehr zu mir finden konnte. Und ich brauche kein Mitleid, sondern ich glaube, mit meiner Geschichte kann ich zeigen, dass auch in den tiefsten und dunkelsten Momenten ein Funken Hoffnung und ein Geschenk steckt.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der neuen ARD Sounds App und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Zwei junge Polizisten stehen ganz am Anfang ihrer Karriere. Zusammen sind sie auf Streife, bis sie mitten in der Nacht einen Mann beim illegalen Jagen erwischen.
Was mit einer Verkehrskontrolle beginnt, endet im Mord an den beiden.
Komm schnell! Die schießen! Die schießen! Komm schnell!
Ja, und da hat der Kollege mir schon gesagt, was passiert ist. Ja, da musste ich mich erst setzen.
Ich bin Nadine Thielen.
Und ich bin Lukas Baumann. Wir haben für euch im Fall Kusel recherchiert.
In unserem True Crime Podcast für die ARD, Im Fall Kusel, die letzte Jagd, erzählen wir euch die Geschichte, die im Jahr 2022 ganz Deutschland geschockt hat. Die Geschichte vom Polizistenmord von Kusel.
Ja, ich war im ersten Moment erstmal wirklich krass geschockt.
Die Chancen für die Polizisten waren gleich null.
Wir haben mit so vielen Menschen gesprochen, die den Täter persönlich kannten. Was wir mittlerweile wissen, er ist schon vor der Tat immer wieder aufgefallen. In der Jägerschaft, im Job, bei Polizei und Staatsanwaltschaft.
Hätte man ihn schon viel früher stoppen können?
Da hätte man schon sagen können, wir entziehen jetzt die waffenrechtliche Erlaubnis.
Ja, und nicht nur das.
Im Fall Kusel, die letzte Jagd, ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD. Ab 9. April gibt es immer donnerstags eine neue Folge. In der ARD Sounds App findet ihr dann schon alle auf einmal.